Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Gibt es jemanden, der sich nach Glück sehnt, der ja gerne glücklich ist? Die Sehnsucht nach Glück. Ich will mit euch heute sehr zentrale Worte von Jesus anschauen, aber nicht so im Sinne einer Geschichtsstunde, sondern Worte des lebendigen Jesus, der hier ist, mit dem wir gerade gesprochen haben, zu dem wir gerade gesungen haben. Die Sehnsucht nach Glück. Ich finde es hochinteressant, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Sehnsucht nach Glück in ihre Verfassung aufgenommen haben. Bereits 1776, als sie das so zum ersten Mal formuliert haben, da waren das noch nicht so viele Staaten wie jetzt, da haben sie in ihre Verfassung geschrieben: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Das Streben nach Glück, also sogar in der Verfassung verankert, in den Vereinigten Staaten. Bemerkenswert. Glücklich sein. Ist ja ein Riesenwort und wir werden gleich zu Jesus kommen, der also in seiner Regierungserklärung sozusagen als König Jesus auch genau darauf eingeht. Wenn man sich allerdings anschaut, was Leute alles so anstellen, um glücklich zu sein, muss man ja leider auch sagen, dass das einen Glück manchmal der Nachteil des anderen ist, ja, in dieser zerbrochenen Welt. Also es gibt Leute, die streben nach Glück, was das Geld und den Reichtum angeht, und sie werden immer reicher. Aber das ist dann zum großen Nachteil für andere, wenngleich auch die anderen manchmal weit entfernt sind und man das nicht so direkt miteinander verknüpfen kann. Ja, also so ein paar Gedanken, ohne das jetzt werten zu wollen, aber das spricht ja für sich. Einige verschiffen halt ihren Müll dann dahin, wo die Ärmeren leben. Oder man kann Fisch sehr günstig kaufen, aber dafür sind die Weltmeere auch bald leer gefischt. Oder man hat eine gute Stromversorgung aus Atomstrom und dann gibt es halt irgendwo verseuchte Gebiete, No-Go-Areas. Aber auch auf ganz anderen Gebieten gibt es diese Problematik. Jemand sucht sein Glück darin, einen neuen Partner zu finden, weil so der bisherige Partner, das fühlt sich nicht mehr so glücklich an. Und dann findet er oder sie sein Glück mit einem neuen Partner, aber das ist natürlich dann zu Schaden und zu Lasten des verlassenen Partners und vielleicht auch noch der Kinder. Also das Streben nach Glück ist ganz tief in uns verankert, in uns Menschen, und oftmals geht es leider zu Lasten von anderen. Das ist natürlich nicht optimal, das ist nicht gut. Jesus, der also unterwegs war und der auch schon Menschen geheilt hatte und viel demonstriert hatte mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Art, mit seiner kleinen Jüngerschar. Das war alles so mehr im Norden von Israel, in Galiläa und diesen Städten dort. Und er hat gepredigt und er hat gepredigt von dem Königreich Gottes und Leute waren fasziniert von ihm. Sie folgten ihm, es wurden immer mehr, die ihm folgten, und ja, dann zu einem bestimmten Moment setzte er sich auf einen Berg. Also es waren jetzt nicht die Alpen, aber es war schon ein Berg, eine Erhebung da am See Genezareth in Galiläa. Und ich weiß nicht, wer damals das irgendwie vielleicht verglichen hat in seinem Kopf, aber zumindest für Menschen, die mit dem Alten Testament der damaligen Bibel, die es ja damals nur gab, vertraut war, hat vielleicht irgendwann auch den Gedanken gehabt, das ist ja so ein bisschen wie Mose. Mose war ja auch auf einem Berg. Und er hat dann verkündet, was Gottes Wille ist und was Gottes Anspruch ist und so. Und hier also ist wiederum ein Mensch, ein Prophet, wer ist es denn nun? Das haben sich die Leute damals ja noch gefragt. Und auch er setzt sich auf einen Berg und predigt und spricht. Nun, wie das bei Mose war, das will ich nicht schlecht reden, gar nicht. Es war sehr wichtig, sehr zentral. Gott sei Dank hat Gott zu den Menschen gesprochen und hat seinen Willen geoffenbart. Aber es ist schon interessant, dass hier so ein starker Kontrast ist. Denn bei Mose war es so, dass er alleine auf den Berg gestiegen war. Das war der Berg Sinai, ein anderer Berg. Und dieser Berg hat sich dann verhüllt in ein Dunkel und das Volk war unten. Und Es hat dann gedauert und Mose kam und hat dann verkündigt, was Gottes Wille ist. Und es war besonders das, was den Menschen aufzeigt, wo sie halt fehlerhaft sind und wie sehr sie Gott brauchen durch die 10 Gebote. Bei Jesus nun, auf diesem Berg, am See Genezareth, ist es ein starker Kontrast. Auch hier spricht ja Gott, wir wissen das, es war letztlich Gott, der durch Jesus gesprochen hat. Jesus ist ja Gott, war Gott und ist Gott. Und Jesus hat also da so mit einem klaren Gesicht, also aufgedeckten Gesicht, und er hat dann gesprochen zu den Menschen, man konnte ihn anschauen. Und was hat er nun dort gesagt? Er hat über Glück gesprochen. Und hören wir uns das mal an, Matthäus Kapitel 5, die Verse 3 bis 12. Er hat gesagt, selig, wir könnten auch sagen glücklich sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen oder die trauern, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Naja, bemerkenswerte Worte, interessante Aussagen. Jesus sagt, solche Menschen sind glücklich zu nennen, sind zu beglückwünschen, und andere werden sie vielleicht beneiden, dass sie so sind. Aber was sind das für Worte? Es ist die Regierungserklärung von Jesus, von König Jesus, von vielen noch gar nicht so klar erkannt, aber so eine Ahnung, ist das denn der Sohn Gottes? Ist das der verheißene Messias? Ist das der Retter, der kommen soll für uns Menschen? Und das ist seine Regierungserklärung. Nun, Regierungserklärung, wir sind ja so gewohnt, dass der Bundeskanzler oder die Kanzlerin, wenn sie also ihr Amt antritt, eine Regierungserklärung abgibt. So ist das bei uns Usus, so gegenüber dem Parlament, dem Bundestag, also den gewählten Repräsentanten des Volkes. Manchmal auch noch in ganz besonderen Situationen kann es auch Regierungserklärungen geben. Und diese Regierungserklärungen, die basieren ja dann meist auch auf dem, was man so vor der Wahl gesagt hat. Wir stehen ja auch so vor der Wahl hier in unserem Land. Es kommt immer näher. Und es ist ja so, dass besonders in der Demokratie, aber letztlich auch in vielen anderen Ländern, anderen Staatsformen wollen Herrscher, brauchen sie die Unterstützung des Volkes, und dann machen sie halt große Versprechungen, was denn alles passieren wird, wenn sie an der Macht sind. Ja? Also dass ganz bestimmt die Steuern nicht erhöht werden und solche Dinge. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgegraben und habe interessante Aussagen dazu gefunden. Ein Soziologe hat mal gesagt, es ist ein Trost für die geschlagenen Kandidaten, also bei einer Wahl, sie müssen ihr Wahlversprechen nicht halten. Ja, das ist dann ein Trost für sie, sie müssen das nicht halten. Oder ein Rainer Brüderle hat mal gesagt, der war mal Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, wir tun nach der Wahl, was wir vorher versprochen haben, und das ist etwas Neues in Deutschland. Und Franz Müntefering, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so, hat mal gesagt, es ist unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Tja, gut, man könnte da jetzt tiefer einsteigen und tiefer reingehen. Es ist natürlich auch eine schwierige Lage für Politiker. Sie wollen gewählt werden, sie brauchen die Mehrheit und sie versprechen dann Dinge. Und wenn es dann natürlich in die Regierungsbildung geht und man muss dann seine Koalitionen bilden, und dann kommt halt die Realität, ja. Ob denn so viel Geld da ist für diese Versprechen und auch manch andere Dinge, die ja dann auch international bedingt sind. Aber trotzdem, das mal so nebeneinander gestellt, was uns versprochen wird, wenn Leute gewählt werden und wenn Herrscher an die Macht wollen oder ihre Macht erhalten wollen, Ja, also auch in nichtdemokratischen Staatsformen sind ja Herrscher auch immer ein Stück weit bedroht davon. Ich meine, wenn das Volk sich irgendwann auflehnt, weil es so unzufrieden ist, dann werden auch sie zumindest ihr Amt verlieren, wenn nicht noch mehr. So, Jesus spricht also hier von einem Glück und macht Aussagen, die einen ja nun nicht so auf den ersten Moment hüpfen lassen und vor Freude begeistert sein lassen, wenn wir uns das mal jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und das wollen wir jetzt machen. Wichtig ist bei diesen Seligpreisungen, bei diesen Glückwünschen sozusagen, dass man sich da nicht so eins rauspult. Also dazu neigt man ja manchmal. Und dann sagt man so, okay, ich bin sehr hungrig, dass Gerechtigkeit geschieht ja auf diesem Planeten. So, das ist so meine Seligpreisung, ja. Aber dann hätten wir Jesus schon falsch verstanden, ne? Das ist eine Gefahr. Man kann natürlich bei jedem Punkt jetzt ganz tief gehen und das macht auch Sinn, aber wir dürfen nie den Blick für das Ganze verlieren. So, diese ersten vier Seligpreisungen, so möchte ich es mal gliedern, sie sprechen eigentlich davon, dass die Menschen, die bedrängt sind und die bedrückt sind in dieser Welt und das auch wissen, Menschen, die schwach sind und mangelhaft und die begriffen haben, dass sie Gott gar nichts bringen können, dass sie vor ihm nichts leisten können, sich nichts erarbeiten können. Also das ist mal so die erste Vierergruppe, die hier angesprochen wird und die ist auch nicht getrennt von der nächsten Vierergruppe. Die Armen im Geist. Damit fängt Jesus an. Das sind die ersten Worte seiner Regierungserklärung. Glücklich sind die Armen im Geist. Boah, was ist das für eine Aussage? Sie geht eigentlich frontal so gegen unser Grundverständnis, was wir im Regelfall haben. Wir müssen natürlich auch kurz mal drüber nachdenken, was heißt denn eigentlich im Geist? Ja. Arm im Geist heißt ja irgendwie nicht ungeistlich sein. Es heißt auch nicht, intellektuell schwach zu sein. Ja. Man kann das sehr verstehen, gerade der Begriff Geist ist ja nun nicht so leicht zu verstehen. Die beste Übersetzung, die ich gefunden habe, ist, die arm sind vor Gott. Die arm sind vor Gott. Also hier der erste Knopf sollte schon sitzen von diesen Glückseligpreisungen, ja, von diesen Glückwünschen. Nun gibt es sicherlich den Einwand von dem einen oder anderen Bibelleser, der sagt, ja, es gibt aber doch hier eine Parallele im Lukas-Evangelium. Und da sagt Jesus nur, glücklich sind die Armen. Okay, glücklich sind die Armen. Ja, das ist auch dann gerne benutzt worden in der Theologie, um irgendwie die Menschen einzuteilen und den Armen, also die wirklich wenig Materielles haben, einen besonderen Platz zu geben. Nun wahr ist, dass Gott ein besonderes Herz für die Armen hat, weil diese Welt ungerecht ist und weil Gott sich so tendenziell immer eher auf die Seite der Armen stellt, weil diese Welt eben so zerbrochen ist und unfair ist und das noch dauern wird. Also die komplette Heilung geschieht erst, wenn Jesus erscheint. Aber wir können nicht sagen, dass der Eintritt in das Reich Gottes, dass das Leben unter König Jesus nun darin besteht, dass ich all meinen Besitz weggebe und dann bin ich da automatisch drin. Das wäre natürlich eine völlige Fehlinterpretation dieser Worte. Das Reich Gottes steht jedem offen, den Armen wie den Reichen, den Schlauen wie denen, die nicht so schlau sind, den Kleinen und den Großen, den Dicken und den Dünnen und jeder Hautfarbe und jeder Herkunft. Die Armen im Geist müssen wir schon wirklich so verstehen, dass es heißt, ich kapituliere vor Gott. Ich sehe ein, dass ich eigentlich nichts zu bringen habe. Das Einzige, was ich bringen kann, ist mich selbst. Und dass ich eingestehe, dass ich leere Hände habe vor Gott. Ich kann ihm nichts bezahlen, ich kann ihm nichts beweisen, ich kann mich nicht hocharbeiten zu ihm. Im Psalm 52 heißt es mal, siehe, das ist der Mann, der nicht Gott für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und er nahm Zuflucht bei seinem verderblichen Tun. Ich aber, das ist jetzt eine Aussage eines gläubigen Menschen, ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum, ja, so ein Olivenbaum, im Haus Gottes und ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig und ich danke dir ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor den Heiligen, denn er ist gut. Also es ist eigentlich genau dieses Gegenteil von diesem Hochmut, von dieser Hybris, da hatte ich letzte Woche auch drüber gesprochen, von diesem stolzen Streben, von dieser Eitelkeit, doch ich schaffe das noch. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, dann würden die allermeisten so irgendwie sagen, ja, das ist genau richtig, was du da predigst. Die schon sich ein bisschen auskennen so mit der Bibel und mit den Regeln des Reiches Gottes. Aber nimm es nochmal mit nach Hause und denk nochmal so, wenn du alleine bist, auch nochmal drüber nach. Wann glaubst du eigentlich, dass du die Gnade von Gott verdient hast, ne? Was an sich schon ein falscher Satz ist. Wie oft schleicht sich das gerade auch bei den Gläubigen, bei den Frommen, die es ernst meinen, und das ist ja gut so, ein, dass man doch irgendwie meint, ich muss da etwas doch bringen, ich muss da doch etwas tun, ich muss doch genug geben und beten und so weiter und fasten vielleicht noch. All diese Dinge sind gut, aber all das darf uns nie auf die Spur bringen, dass wir denken, naja, wir haben doch Gott etwas zu bringen. Es ist so entspannend, zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen, nein, ich kann Gott irgendwie nicht bezahlen, ich kann ihm nichts vorweisen. Ich tue das, weil ich ihn liebe, aber nicht, um irgendetwas zu erkaufen, mir zu beweisen, anderen zu beweisen oder gar Gott zu beweisen, der mich doch sowieso total kennt. Von daher ist es natürlich schon, so, dass oft die Armen oder eben die Bedürftigen, die Mangelhaften und die das auch einsehen bei sich selbst, in gewissem Sinne den leichteren Weg haben, um Gott zu finden, mit Gott zu leben, sich Jesus zu unterstellen und so für ihn zu leben. In dem Sinne hat es schon was, und in dem Sinne hat Jesus ja auch mal von einem Nadelöhr gesprochen, wo man irgendwie erstmal alles ablegen muss und niederlegen muss, um da durchzukommen. Die Armen im Geist, wir haben leere Hände und das kann bis in unsere Gebetspraxis gehen, dass wir vor Gott erstmal so ganz leer werden. Also mal so alles loslassen und auch alles ehrlich zugeben, was los ist, ob wir Angst haben oder ob wir uns schämen oder was so los ist in unserer Seele. Wir dürfen das ganz ehrlich und auch wenn wir schon 30 Jahre Christ sind, vor Gott sagen und ausüben und der Heilige Geist wird uns erfüllen mit Gott und mit seiner Liebe und mit seiner Kraft und wir werden begeistert sein. Die Leid tragen, die trauern, sind glückselig. Das klingt ja nun wirklich sehr widersprüchlich für die normalen Ohren, sag ich mal. Aber Jesus redet hier eben sehr zentral und sehr tief und auf der Grundlage dessen, in welchem Zustand diese Welt nun mal ist. Die mit Tränen sehen. Wer sich mit Jesus beschäftigt und die Evangelien mal liest und das auf sich wirken lässt, stellt übrigens fest, dass Jesus selbst das gelebt hat. Er hat eigentlich genau das selbst vorgelebt, diese Glücklichpreisungen. Ja, er war manchmal traurig. Er hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, warum hört ihr denn nicht? Warum kann ich euch nicht sammeln wie eine Henne, die Küken sammelt und beschützt? Also Jesus kannte das auch und wir wissen nicht, wie viele Tränen er geweint hat in diesen Stunden, wo er alleine war mit Gott. Die Sanftmütigen. Was sind denn die Sanftmütigen? Nun, es gibt Menschen, die sind sehr freundlich und sehr nett und ich sage das mit viel Respekt. Das ist viel angenehmer, finde ich, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Aber das dürfen wir hier nicht verwechseln. Die Sanftmütigen sind nicht Menschen, die so völlig blass sind und keine Meinung haben und ja, so ein Hauch nur sind. Denn das war Jesus ja auch nicht. Also Menschen, die so sind, die verachtet er natürlich nicht. Er baut sie auf, den glimmenden Docht, er facht es wieder an. Die Sanftmütigen sind Menschen, die nicht rebellisch sind. Das ist mal so ein ziemlich guter Gegenpart zu dem, was mit Sanftmut gemeint ist. Menschen, die nicht rebellisch sind, die eine gesunde Selbsteinschätzung haben und die sich nicht ständig auflehnen und nicht ständig über Ärger machen und sich über alles aufregen, zuletzt natürlich nicht gegen die Gebote Gottes, gegen die Herrschaft Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und demütig. Und dann sprach er von dem Joch, letztlich von der Aufgabe, die man von Gott hat, das Mandat, den Lebensauftrag, vielleicht auch den schwierigen Umstand, in dem man lebt, sich dagegen nicht aufzulehnen, sondern es zu öffnen und Gott zu erlauben, das Herz zu heilen und seinen Weg zu finden in dem Ganzen. die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir finden selbst im Neuen Testament die Aussage, dass der rechte Gottesdienst ist, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. Das ist natürlich nicht ausschließlich gedacht, kümmert euch nur um die Waisen und Witwen, aber es ist ein schöner, konkreter Ausdruck dessen, dass Gott sagt, kümmert euch um die Menschen, die schwach sind, die wenig haben, die Hilfe brauchen. Und so gibt es natürlich einen großen Hunger nach Gerechtigkeit, einen richtigen Durst nach Gerechtigkeit für diese Welt. Und deswegen gibt es auch viele Menschen, die gerade in dieser Zeit, in der wir sind, so leiden unter der Diskriminierung, unter der Ungerechtigkeit. Das schmerzt, das schmerzt. Und Jesus sagt hier, glücklich zu preisen bist du, wenn du diesen Schmerz kennst. Das ist interessant. Das ist interessant. Und ich glaube, es ist eine Einladung letztlich von Jesus. Wer diesen Schmerz spürt, wer das kennt, der ist auf dem richtigen Weg, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Um sich mit einzuklinken in das, was Gott empfindet über diese Welt. Er sagt, da wird eine Sättigung kommen. Diese zweiten vier der Seligpreisungen möchte ich mal so grob zusammenfassen. Zu beglückwünschen sind die, die das Wesen Gottes, die das Wesen Jesu auch zum Ausdruck bringen. Die das auch zum Ausdruck bringen, die so sind oder so geworden sind oder auf dem Weg sind, so zu werden. Wir sind ja alle auf dem Weg, so zu werden. Aber zu beglückwünschen sind die, die das auch zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel die Barmherzigen. Selig sind die Barmherzigen, die ein tiefes Mitgefühl haben, die ein Erbarmen haben mit den Menschen, die leiden in dieser Welt. Und ich muss mal sagen, was die letzten Wochen passiert ist und immer noch läuft, das finde ich schon großartig. Da gibt es viel Erbarmen für die Menschen, die jetzt bei der Flut so viel verloren haben und die kaputte Häuser haben und ja, die Keller sind jetzt leer gepumpt, aber schön sieht das jetzt nicht aus. Ne? Und da muss man halt viel reparieren und so. Gerade auch die Royal Ranger, um die mal zu nennen, haben sich hier sehr engagiert. Wir haben ja auch hier eine Spendensammlung gemacht und das ist großartig. Es sind schon, ich glaube, circa 580.000 jetzt allein von unserem Kirchenbund zusammengelegt worden für die Opfer der Flutkatastrophe, wo jetzt so viel Arbeit ist. Ein Freund von mir ist Pastor in Euskirchen, mit ihm habe ich auch Kontakt und ja, er ist überwältigt, die Gemeinde ist überwältigt, ob der Hilfeleistung, nicht nur von Seiten jetzt des BFP, unseres Kirchenbundes, sondern auch vieler anderer. Also es gibt Menschen, die sich dann auch reinhängen und mithelfen und das aus einem tiefen Mitgefühl tun, die das nicht tun, um sich einen Namen zu machen, die das nicht tun, um Geld zu verdienen, die einfach angetrieben sind von Barmherzigkeit, so wie letztendlich Jesus uns das ja auch gepredigt und vorgelebt hat, vielleicht am stärksten in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo die Barmherzigkeit Gottes so stark ausgedrückt ist, dass der Vater sich die ganze Zeit gesehnt hat und dann diesen stinkenden Sohn, der alles sein Erbe verprasst hat, einfach nur in den Arm nehmen will. Selig sind die, die ein reines Herz haben. Die ein reines Herz haben. Ist natürlich irgendwie eine Zustandsbeschreibung, ist aber auch etwas, was man tut. Jesus sagt, selig sind die, die bereit sind zu kämpfen bei den Versuchungen dieser Welt. Die wirklich sagen, um Gottes Willen, für Gott und aus meiner Liebe zu Jesus, meiner Beziehung zu ihm heraus, stelle ich Wächter an meine Augen und an meine Ohren und ich werde dagegen stehen und ich liebe Jesus mehr als das, was alles so mein Herz überfluten will und mich erobern will und mich ablenken will oder mich sogar verunreinigen will. Jesus sagt, selig sind die, die diesen Kampf führen und er weiß, dass wir den noch nicht komplett immer nur gewinnen, aber er freut sich für alle, die hier auf dem Weg sind. Ein reines Herz behalten, ohne sich von der Welt total zurückzuziehen. Das hat Jesus ja vorgelebt. Er hat sich ja nicht von den Menschen immer nur entfernt, um rein zu bleiben, sondern er ging hin. Er hatte keine Scheu vor den Aussätzigen und so weiter. Mit den Sündern und Zöllnern hieß es, ist er zusammen. Da wurde er heftig für kritisiert. Aber er hat sein Herz rein gehalten, das heißt rein in der Liebe, in der Barmherzigkeit, in dem Mitgefühl und entschieden gegen das Böse, was verlockend ist, was vielleicht manchmal lustig ist, was uns vielleicht einen Angstschock versetzt bei bestimmten Filmen und man scheint das zu genießen. Nein, Jesus hat gesagt, glücklich sind die, die den Versuchungen widerstehen, die diesen Kampf annehmen und die ein reines Herz haben. Selig sind die Friedensstiften, die Friedensstifter. Danach sehnt Gott sich in dieser Welt, die voller Krieg ist. Ja, haben wir denn gerade Krieg? Nee, Gott sei Dank haben wir gerade nicht Krieg hier in Deutschland, das meine ich ganz ernst. Aber es gibt natürlich den Krieg auf verschiedenen Ebenen, in den Ehen, in den Familien, in den Wahlkämpfen und so weiter. Da ist doch viel, wo der Mensch kämpft um sein Recht und wo es viel Krieg und Zerstörung gibt, wo es viel Distanzierung gibt, wo es Polarisierung gibt. Das ist ja auch in unserer Pandemie jetzt immer wieder ein Thema und wird man auch immer wieder gefragt, hast du dich impfen lassen? Mir ist so wichtig, dass wir versuchen, bei diesem Thema uns nicht auseinander zu dividieren. Nicht so rechthaberisch sagen, ja klar, ich habe mich impfen lassen, wie du etwa noch nicht. Oder du hast dich impfen lassen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben alle Positionen. Und ich sage nicht, ich weiß 100%, was richtig ist. Das weiß ich nicht. Ja, ich bin auch meinen Weg gegangen und habe mich für etwas entschieden. Man trifft ja eine Entscheidung, so oder so. Wer sagt, ich treffe keine Entscheidung, trifft auch eine Entscheidung, sich eben nicht impfen zu lassen. Aber es ist so wichtig, dass wir doch darüber nicht die Freundschaften verlieren, die Familien nicht gespalten werden, Gemeinden nicht gespalten werden, ist so wichtig. Lasst uns Friedensstifter sein. Lasst uns bestimmte Dinge mal relativ sehen, uns auch selbst mal relativ sehen. Es gibt nur einen, der nicht relativ ist, das ist Gott. Er weiß hundertprozentig, was richtig ist. Und wenn doch so jemand sagt, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe manches gelesen, und ich habe gebetet und ich habe Gott gefragt, Herr, was soll ich tun? Und dann habe ich es gemacht, so oder so, dann müsste man das doch bitte respektieren. Und da gibt es viele andere Themen, das kann man natürlich gut nennen, weil wir da alle in einem Boot sitzen. Der innere Frieden ist immer entscheidend dafür, dass ich ein Friedensstifter für andere sein kann und selbst im Frieden mit anderen leben kann. Versöhnlichkeit, Vergebungsbereitschaft, den unteren Weg gehen. Manchmal auch ja, sich zu trennen von einer Beziehung, die mich zerstören will, aber im Frieden, so gut das eben geht. Das sind manchmal auch Prozesse, wo es auch gut ist, mal das Gespräch zu suchen mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger, die Frieden stiften. Glücklich sind solche Menschen, viel mehr als die, die wie Raubtiere versuchen, ihr Reich auszubreiten, Recht zu haben, reicher zu werden, mehr Einfluss zu haben. Glücklich sind die, die ungerecht behandelt werden, die benachteiligt werden. Das geht auch so frontal gegen unsere ursprüngliche menschliche Natur. Meine Güte, geht das so gegen den Strich. Ich werde es nie vergessen, wie wir als Familie vor vielen Jahren, als unsere Tochter, die mittlerweile verheiratet ist, so war 4, 5, 6 Jahre alt oder so. Und wir haben so unsere Familienandacht gemacht im Urlaub. Und sie hatte irgendwie den Vers gefunden, ja, dann lasst euch doch benachteiligen. Steht irgendwo im Römerbrief. Und sie hat das so in ihrer kindlichen Art so in unsere Mitte gelegt. Und ich merkte, wow, dann lasst euch doch mal benachteiligen. Wow, geht das gegen den Strich, ja? Die ungerecht benachteiligt werden. Ich sage nicht, dass wir immer alles erdulden müssen. Das ist nicht richtig. Wir haben eine Würde von Gott. Und manchmal muss man Grenzen ziehen. Manchmal muss man sich distanzieren, bevor man total zerstört wird. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja hoffentlich nicht der Regelfall. Es gibt immer noch genug, wo wir einfach sagen, okay, ich habe nicht recht. Obwohl man es im Inneren noch denkt, ja. Für die Eheseelsorge sagt man eigentlich, gibt so ein ganz plattes Wort. Willst du glücklich sein oder willst du Recht haben? Willst du glücklich sein oder willst du Recht haben? Sich ungerecht auch mal behandeln lassen. Und es gibt Menschen in dieser Welt, wenn wir mal wieder das große Bild anschauen, dann gibt es Menschen in dieser Welt, die sind auf der Spur, die sind auf der Sehnsucht nach Glück und die hängen sich rein und die fahren mit dem Schiff im Mittelmeer und die sammeln Flüchtlinge ein, die am Ertrinken sind und die werden verunglimpft und die werden hart behandelt von den Staaten. Aber großartig, ich würde sagen, hier ist auch eine Sehnsucht eigentlich letztlich nach diesem Glück, nach diesem Glück, was letztlich Gott schenkt. Da sind Menschen auf dem richtigen Weg. Sie setzen sich ein in dieser Welt für Menschen, die ungerecht behandelt werden, die benachteiligt werden, die doch größtenteils gar nichts dafür können, dass sie in so einer Notlage sind. Tja, aber gibt es da nicht noch eine Seligpreisung? Ja, es gibt noch die neunte. Die neunte ist irgendwie so ein bisschen anders. Hier spricht Jesus die Leute auch direkt an. Ihr, die, ihr. Vorher heißt es einfach selig die. Zu wem hat Jesus denn überhaupt gesprochen hier? Es war wohl eine Mischung. Natürlich waren seine Jünger dabei bei dieser Regierungserklärung, aber das war nicht exklusiv. Ja? Das war nicht ein internes Mitarbeiterbesprechungstreffen hinter den Kulissen, das war öffentlich. Jesus ist der öffentliche König. Er hat zu allen gepredigt und er hat alle eingeladen mit dieser Regierungserklärung: Ordnet euch ein in mein Königreich, das ich etabliere, das ich aufbaue. Nun, die neunte ist eben ein bisschen anders. Das sind die, die um Jesu Willen beschimpft werden, benachteiligt werden, bis hin zur Folterung oder sogar das Martyrium erleben. Später dann, als Jesus gekreuzigt wurde, haben die Jünger das ja massiv gespürt. Sie waren so verzweifelt, als Jesus starb. Da war sicherlich Angst vor Verfolgung und vor Schmerzen, aber irgendwie noch mehr. Ich glaube, da war dieser Gedanke, war das eigentlich jetzt alles sinnlos? Wir haben alles auf diese Karte gesetzt. Unser ganzes Glück sozusagen lag doch darin, diesem Jesus zu folgen, ihm zu dienen, ihn zu unterstützen, von ihm zu lernen und sein Königreich irgendwie mit aufzubauen. Das ja, es waren ja Juden, die kannten das Alte Testament, die auch hier eine Vorstellung hatten, die gingen über das Leben nach dem Tod hinaus. So, das wird sein. Das ist das, was unsere Propheten immer und immer wieder von Gott gehört haben und prophezeit haben. Und sie haben auf diese Karte gesetzt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für jeden, der nach Glück strebt, der glücklich sein will. Ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass die Mehrheit sagt, das Glück liegt im Geld. Das glaube ich nämlich gar nicht. Das Glück liegt in einer Zufriedenheit und in einem sinnvollen Leben. Darin, dass ich mich einsetze, dass ich mich investiere mit dem, was ich habe, für eine sinnvolle Sache, für etwas, das bleibt, für etwas, das gut ist, für etwas, das Glück verbreitet, ohne anderen zu schaden. So das echte Glück. Und die Jünger, die haben das gemacht, 3 Jahre lang. Und dann starb Jesus und sie waren so niedergeschlagen. Ich glaube eben nicht nur Angst vor Verfolgung und Schmerzen werden wir jetzt dasselbe erleiden, sondern auch, war das jetzt doch alles umsonst? Haben wir auf die falsche Karte gesetzt? Lass uns da nicht zu fromm denken über diese Menschen und vor allen Dingen auch nicht untereinander, denn wer von uns hat sich nicht auch schon investiert, auf seine Art ehrenamtlich mitgearbeitet in der Gemeinde, Stunden um Stunden investiert, gespendet und gebetet und für andere gebetet. Und das ist immer noch nicht erhört worden. Und diese Welt ist immer noch so kaputt. Ja, lohnt es sich denn? Jesus sagt ja, das lohnt sich. Und ich weiß nicht, was du schon so erlebt hast. Man kann es lesen bei Menschen, die wirklich große Opfer gebracht haben oder sogar gestorben sind für ihren Glauben. Es ist die Regel, dass diese Menschen davon sprechen: Ich habe besondere Erfahrungen mit der Nähe Jesu gemacht. Ich habe besondere Erfahrungen gemacht, wie nah Jesus mir gekommen ist, wie sehr meine Seele, meine Gedanken erfüllt waren mit ihm. Jesus, der ja diese Glückseligpreisungen nicht nur gepredigt hat, er hat sie ja gelebt. Und hier gibt es also eine besondere Nähe zu Jesus. Ein Auftanken, das weit über das normale wöchentliche Auftanken für unseren Glauben geht. Schätze, die man nicht vergisst, die man vielleicht in ein Tagebuch schreibt. Meilensteine, die einen tragen durch die normalen Zeiten des Gläubigen und dann auch vielleicht wieder neue Herausforderungen. Ja, diese Belohnungen, sie sind nicht einfach nur alle fürs Jenseits. Sie sind nicht nur für das Leben nach dem Tod. Sie sind jetzt schon real, aber natürlich dann auch, wenn unser Leben hier zu Ende geht. Was für eine Belohnung. Ich muss da an manche denken, die ja, vor nicht so langer Zeit unsere Gemeinde verlassen haben, indem sie heimgegangen sind, zu Hause bei ihrem Vater jetzt sind. Und manchmal stelle ich mir diese Menschen vor, dass sie glücklich sind, dass sie diese Belohnung jetzt leben, dass sie so froh sind. Nein, es war nicht falsch, sich so für das Reich Gottes zu investieren. Es war alles richtig. Wow, wie gut, dass ich das gemacht habe. Jesus spricht hier vom Freuen und vom Jubeln. Wow, Freude und Jubel, jetzt schon, im Glauben, im Lobpreis, in der stillen Zeit. Ein Glück, das es sogar im Leiden gibt. Das klingt total paradox. Das klingt so paradox. Aber Jesus sagt, das haben die Propheten erlebt und das sind eure Vorbilder. Und ich will mal den Begriff Propheten ein bisschen weiterfassen. Da war der Noah. Was hat der erlebt? Boah, war nicht so einfach. Und die ganze Ablehnung und der Spott wird uns nicht so viel berichtet, aber wer baut schon ein Riesenschiff auf dem trockenen Land? Abraham, Josef, Mose, Josua, Jeremia. Und jetzt könnte man immer so weitermachen. Das haben die Propheten doch auch erlebt. Das sind doch wunderbare Vorbilder für euch. Und letztendlich Jesus, der größte aller Propheten, leiderprobt, aber glücklich, weil er in Übereinstimmung mit seinem Vater gelebt hat und weil er sein Leben gegeben hat für diese Welt. Glücklich. Dieser Jesus, der sich mit jedem von uns identifizieren kann, der solche Nöte durchmacht, der das erlebt und spürt. Jesus wird uns im Hebräerbrief als der hohe Priester genannt. Das ist für uns sehr weit weg, diese Vorstellung, hohe Priester. Aber es wird uns gesagt, er betet für uns. Er ist interessiert an uns. Er sieht unser Leid, unser Not. Er weiß das. Er kann das mitempfinden und er betet für uns. Er steht zu uns. Diese Sachen, die dann solche massiven Verheißungen haben, ihnen gehört das Himmelreich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet werden. Das passiert schon jetzt und in Vollendung, wenn Christus erscheint. Sie werden das Land besitzen. Okay. Wer wird also später das Land besitzen? Oder auch die Erde? Sie werden satt sein. Sie werden satt sein. Sie werden Erbarmen finden. Sie werden Gott sehen. Gibt es alles jetzt schon? Bruchstückhaft und später in Vollendung. Sie werden Kinder Gottes genannt. Bürger seines Reiches. Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Es wird nochmal gesagt, ihnen gehört das Himmelreich. Es ist so großartig, dass Jesus teilt. Das ist das Wesen der Liebe. Er teilt. Er teilt das mit uns, mit den Gläubigen. Er teilt es mit denen, die diesen Weg gehen. Er ist nicht ein Herrscher, der sagt, oh, das muss ich für mich behalten, nachher habe ich zu wenig. Oder ich muss immer irgendwie noch größer sein als die anderen. Das ist ja sowieso. Er teilt. Sie erleben tiefe und echte, erfüllende Freude. Und das nicht auf Kosten anderer und das nicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen. Und diese Freude wird auch nicht verblassen. Sie wird eher zunehmen. Und ich möchte schließen mit einigen Worten von diesem alten Mann Jesaja. Und achtet mal darauf, das ist nicht auf der Folie, aber achtet mal darauf, wenn ihr zuhört, was da damals schon angesagt wurde, schon vorhergesagt wurde von Jesaja und was letztlich jetzt hier von Jesus aufgegriffen wird und gepredigt wird und was sich erfüllen wird. Jesaja Kapitel 60, Vers 20 und dann bis den Anfang von 61. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen, als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände, mir zum Preise. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Das ist die Einladung von Jesus. Das ist sein Wahlversprechen. Und das erfüllt sich heute und erst recht, wenn er erscheint. Amen. Mögt ihr bitte aufstehen, ich möchte beten und dann wollen wir Gott weiter preisen und ehren. Herr Jesus, in dir sind Himmel und Erde eins. Und wir danken dir für diese lebendigen Worte aus deinem Wort. Wir danken dir, dass du der König bist und dass wir in deinem Reich leben und dass du unser Glück bist und dass uns das frei macht, dass wir nicht 100% abhängig sind von den Umständen, in denen wir leben. Und ich bete so, dass du uns hilfst, Herr, denn du weißt, dass wir schwach sind und dass wir das noch lernen müssen und dass wir Phasen haben, wo uns das nicht so gelingt. Dass du uns hilfst, Jesus, mit dir, dem König, verbunden zu sein und zu leben gemäß deiner Regierungserklärung für dein Königreich. Und dass wir getrost in deine Hände legen, was uns dafür wird, wie viel Anerkennung wir haben, wie viel Geld wir bekommen, welchen Einfluss wir haben, Herr Jesus. Das wollen wir alles ganz bei dir lassen. Und wir wollen einfach leben mit dir. Und wir wissen, dass das ein gutes Leben ist. Danke, dass du da mit uns gehst. Danke für deinen Segen. Amen.